Guten Morgen. Ein Leben für Gott, das soll mein Leben sein. So haben wir eben gesungen. Wie in den meisten Kirchen heute Morgen in Deutschland wird was gefeiert? Der Einzug Jesu nach Jerusalem. Palmsonntag. Palmsonntag ist ein fröhlicher Tag. Für manche. Für manche natürlich nicht. Und ich heute Morgen möchte ich einen Text lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11. Von Vers 1. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betage und Bethanien, am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bittet ihm los und führt ihm her. Und wenn jemand euch sagen wird, warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner. Und er sendet es bald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte. Und sie ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und setzten ihn darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Felden abgehauen hatten, und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles. Und es spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Soweit das Wort. Was mich interessierte, dass diese Geschichte, im Prinzip eine sehr einfache Geschichte, aber in den vier Evangelien vorgefunden wird. Und das ist irgendwie merkwürdig. Warum muss man viermal die gleiche Geschichte erzählen? Natürlich, jeder Erzähler erzählt das auf eine eigene Art, um etwas zu sagen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich dachte, das ist hier sehr interessant, was hier geschieht. Für Israel war es absolut klar, es war für Israel die größte Stunde. Eindeutig. Und da dachte ich, man muss doch nachforschen, warum muss man gerade so ein großes Gewicht auf so eine einfache Geschichte legen? Und ich fand drei Gründe heraus. Der erste Grund, was hier klar ist: Wenn Jesus etwas sagt, dann ist das nicht rhetorisch gemeint. Und so lesen wir zum Beispiel in Lukas Evangelium Kapitel 4 ab Vers 18, da steht geschrieben, also Jesus ist nach Nazareth reingekommen, da wo er im Prinzip aufgewachsen ist, und man hat ihm das Buch Jesaja gereicht, und er nimmt das Jesaja-Buch und schlagt eine bestimmte Stelle auf. Und da steht dann Folgendes geschrieben: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium der Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sollen, sein sollen, zu den Verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Alle Israeliten, wenn sie dieses Wort hörten, haben sofort verstanden, was hier gemeint war. Natürlich in so einem Land wie bei uns, wir kennen diese Gnadenjahre nicht. Aber das ist das 50. Jahr, wo alle Israeliten auf einen Schlag wieder absolut frei leben durften. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Heiljahr ist? Wir waren Schuldner. Die Schulden sind alle vergeben. Alles kommt wieder in das Lot, wie Gott einmal den einzelnen Familien gegeben hat. Ja, manche haben sogar ihre Frau und ihre Kinder verkauft. Alles wurde an diesem Jahr wieder zurückgeführt. Und Jesus liest diese Stelle vor und sagt, jetzt ist es diese Stunde. Das ist die Stunde und dieses Wort ist jetzt erfüllt. Merkt ihr? Und das ist das, was hier gemeint ist. Wenn Jesus solche Worte ausspricht, sie sind nicht rhetorisch gemeint. Sie sind absolut eine Aussage. Und jeder, der dieses Wort hörte, sollte eigentlich erkennen, dass Jesus der ist, der auf dem Thron David sitzen sollte. Und jetzt merken wir, wenn wir diese Stelle lesen und Jesu Einritt nach Jerusalem zu gleicher Zeit mal Revue passieren lassen, so müssen wir sagen, das ist für Israel die größte Stunde überhaupt. Denn das, was Jesus gesagt hat, ihr werdet frei sein, absolut wörtlich zu nehmen ist. Es ist nicht gemeint irgendwann. Was hat Jesus gesagt, als er durch die Welt oder durch die Geschichte damals gegangen? Das Reich ist mitten unter euch. Wen meinte er denn? Wen meinte er? Er meint sich selber. Gottes Reich ist auf diese Erde mit Jesus runtergekommen. Und jetzt verstehen wir, ja, wenn wir dieses prophetische Wort einmal lesen, so ist es für Israel die größte Stunde. Absolut klar. Die Worte sind absolut. Jesus möchte, dass die Menschen in Israel auf einmal ihren Gott erkennen. Und hier erfüllt sich ein klares prophetisches Wort, das schon vor Jahrhunderten vorhergesagt wurde. Daran könnte man auch erkennen, die Stunde ist wirklich da. Wenn wir diesen Kontext lesen, Jesus beweint gerade diese Stunde, dass sie ihn nicht erkannt haben, das zum Frieden dienen sollte. Manche Ausleger sagen und manche, mit denen ich diskutiert habe, haben mir gesagt, weißt du was, Alex, hier hast du ein bisschen sich daneben, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Warum? Was würde passieren, wenn die Israeliten, das heißt das gesamte Volk, sofort Jesus als Heiland angenommen hätte? Ich garantiere euch, Jesus hätte das Reich gebaut. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, ob Jesus dann nochmal am Kreuz gestorben. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wenn Jesus etwas verheißt, wie klingen die Worte in unseren Ohren? Wie sind die Worte der Prophetie in unseren Ohren? Sind sie weit weg oder sind sie wirklich nicht rhetorisch gemeint? Sie sind ernst gemeint. Und dieser Einzug nach Jerusalem ist wirklich ernst gemeint. Jesus suchte, dass die Leute ihm annehmen sollen. Ja, wir wissen, dass sie ihm nicht angenommen haben. Und da, als ich mich vorbereitete, habe ich festgestellt, das ist genau auch unsere Zeit. Wenn wir das Wort lesen, so ist es grundsätzlich immer für dich geschrieben. Und dieses Wort meint immer jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Wenn Jesus uns anspricht, so meint er nicht die Zeit auf nächsten Tag. Jetzt. Der Einzug nach Jerusalem ist die Erinnerung an uns Christen heute. Wenn Jesus uns ruft, so sollten wir folgen, wie wir gesungen haben, jetzt, nicht morgen. Warum? Ja, weil Jesu Worte immer jetzt bedeuten. Man kann sie nicht ablegen. Natürlich weiß ich auch in meiner Zeit, in meinen Stunden, dass ich ja schon längst kapiert habe, ich sollte mich ändern, habe mich aber nicht geändert, habe gesagt, später, nachher habe ich es natürlich oft bereut. Warum? Weil man was nicht tut. Wisst ihr ja selber. Ne? Das kennen wir ja schon aus der Schule. Haben wir die Hausaufgaben nicht gemacht, dann kommt der Lehrer und sagt, ja, ist nicht. Dann hast du dich zur Prüfung nicht vorbereitet, ne? Dann hast du die Frage gezogen und ich habe immer versucht, die Fragen mit durchzuarbeiten und durchzuziehen, ne, damit ich weiß. Und dann hast du die Frage gezogen, ne? Nicht vorbereitet. Warum? Weil es immer die Stunde, wenn Jesus meint, immer jetzt heißt. Und wenn wir diesen Einzug nach Jerusalem einmal für uns Revue passieren lassen, Jesu Worte, das, was in der Bibel steht, meint nicht für morgen. Das sollten wir ernst nehmen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt, über den ich an dieser Stelle nachdachte, das ist, ich muss mal meine Zettel sortieren. Das ist der zweite Punkt, ist, ich habe festgestellt, dass es nur so Kleinigkeiten, aber für interessant, für Jesus sehr wichtig sind. Ne? Und der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, Gottes Wort kann nie vergehen. Haben wir das einmal so schon mal nachgedacht? Wenn Jesus etwas ausspricht, so kann dieses Wort weder vergehen noch zurückgenommen werden. Ja, in vielen Diskussionen haben die Leute mir gesagt, Jesus ist doch der Gesetzgeber, er kann doch sein Gesetz ändern. Meine Antwort ist, wenn Jesus einmal etwas ausspricht und sein Gesetz endet, so wird er niemals mehr Gott sein. Gott ist ewig. Und das müssen wir einmal begriffen haben. Wir haben mit einem ewigen Gott zu tun, der nie in einem Gedanken eines Fehlers ist. Er kann keine Fehler machen. Er kann auch keine Worte aussprechen und dann wieder zurücknehmen. Da war für mich eine absolut sehr harte Diskussion, wenn es darum ging, gerade die Bergpredigt. Und da ging es ja um die Gebote und dann haben sie gesagt, na guck mal, Jesus hat doch revidiert. Hat Jesus denn seine Worte revidiert? Hat Jesus die Gesetze revidiert? Nein. Was hat er denn revidiert? Er hat die Auslegung revidiert, die die Leute meinten, dass sie die Worte Gottes verstanden haben. Und wo sind sie gelandet? Sie haben ihre Auslegung falsch gemacht. Sie haben tatsächlich gedacht, naja, wenn da steht Zahn um Zahn, dann kann ich Rache üben bis zum geht nicht. Ich. Aber das haben sie so gedacht. Aber das hat Jesus so nicht gemeint. Warum nicht? Weil Jesu Worte, wenn er sie einmal ausgesprochen sind, dann sind sie, haben eine Geltung für immer. Das ist Ewigkeitsworte. Und dieser Text beweist es. Er wird vielmal erwähnt. Es ist nur ein einziges Mal geschrieben. Wir kennen das. Im Alten Testament ist nur ein einziges Mal erwähnt, dass Jesus mit auf einem Esel in Jerusalem einreiten wird. Wird aber in jedem Evangelium nochmal wiederholt. Als ob wir Menschen, habe ich manchmal den Eindruck, nicht verstehen und deswegen muss man es viermal sagen, dass wenn Jesus seine Prophetie ausspricht, so ist sie gültig. Und zwar für immer. So steht es auch nicht nur für eine Prophetie. Das steht auch genauso für jede Verheißung, die Jesus geschrieben hat. Wenn Jesus uns zugesichert hat, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind, dann ist es so. Da ändert sich nichts. Das kann sich nicht ändern. Weil Jesu Worte eine Ewigkeitsbedeutung haben. Jesu Worte vergehen nicht. Das ist für uns Christen sehr tröstlich, gerade in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit, wo wir, ja, wer weiß, wie sich der Krieg noch entwickeln wird, wo wir in so einer unsicheren Zeit leben. Ich möchte euch sagen, Jesus hat diejenigen, die zu ihm gekommen sind, mit Namen gerufen. Und ihr seid seine. Seine Worte vergehen nicht. Ich komme jetzt zu etwas lockeren Teil. Der lockere Teil ist der, dass ich habe hier festgestellt, da gibt es einen Esel, der total unbedeutend ist. Aber hier in dieser Geschichte spielt er eine sehr, sehr interessante und sehr wichtige Rolle. Ich habe mich gefragt, das ist ja sehr interessant. Da ich ja in Kirgisien aufgewachsen bin, kenne ich mich mit den Eseln ein bisschen schon aus. Als ich den Text las und habe gesagt, das kann ja nicht sein. Es gibt keinen Menschen, der einen Füllen, auf den kein Mensch gesessen hat, reiten kann. Wird nicht geschehen. Und wenn seine Mutter noch daneben steht, überhaupt nicht. Die habe ich Erfahrung mehrfach gemacht. Wir wollten die Esel reiten, Pustekuchen. Natürlich haben wir zunächst den Füllen da eingefangen, ne? Wollten natürlich als Kinder eben Pustekuchen, da reitest du nicht. Er ordnet sich dir nicht unter. Obwohl er angebunden neben der Mutter steht. Und sobald du an den Füllen rankommst, wisst ihr, was passiert? Da springt die Mutter sofort auf und wird ihn verteidigen. Da haben wir ein paar Schläge auch mitbekommen. Aber hier in diesem Text ist interessant. Dieser Text sagt, bringt mir einen Füllen, auf dem kein Mensch gesessen hat. Das heißt, er ist nicht mal gewohnt, unter irgendwelche Last zu gehen. Aber Jesus setzt sich auf diesen Esel rauf. Und ich habe mir den Kopf zerbrochen und habe gedacht, wie kann es sein, dass es in diesem Fall dieser Esel so gehorsam ist. Natürlich können mir jetzt manche Leute sagen und Kinder sagen sofort, weißt du was, das ist ja Gott. Das ist ja auch klar. Aber wisst ihr, auf welche Idee ich gekommen bin? Der Esel war für ihn reserviert. Und das erklärt alles. Er war nur für diesen einen Moment für Jesus, für den Sohn Gottes, reserviert. Er war für ihn alleine bestimmt. Und dann ist alles okay. Aber wisst ihr, als ich darüber nachdachte, ich habe sehr viele menschliche Esel getroffen. Die waren absolut echt. Aber wisst ihr, wie sie sich gesteipert haben, den Willen Gottes zu tun? Und einer steht davor. Das bin ich. Ich habe mich in diesem Esel wiedergefunden. Echt? Gott hat mich mehrfach gerufen. Ich habe gesagt, weißt du was? Später. Bis er mich dann so getroffen hat, dann habe ich gesagt, okay, denn jetzt. Aber diese Geschichte, was ich jetzt gesagt habe, das könnt ihr in sämtlichen Büchern auch nachlesen. Kennt ihr diesen großen Mann, Moses? Gott beruft ihn und er sagt, weißt du was, mein Bruder Aaron, der ist doch, kann besser sprechen. Merkt ihr nicht? Das ist doch ähnliche Geschichte. Aber merkt ihr, dass dieser Mann auf einmal geht? Warum? Weil er reserviert ist. Er war dafür reserviert, vorbereitet, dass er das Volk Israel rausführt. Den zweiten Esel, den möchte ich gerne erwähnen, das ist Paulus. Ah, ich mag den Mann. Wisst ihr warum? Weil er so ehrlich ist. Er hat kapiert, da sind so ein paar Jünger, die sind wohl ab Aufwegen geraten und er hat nicht kapiert, dass er eigentlich gegen Gott streitet. Und dann traf ihn der Blitz und er fiel vom Pferd. Und dann merken wir, was für ein ausgerüstetes Werkzeug in diesem Mann drin steckte. Wisst ihr, dass Paulus von seinem Charakter her Choleriker war? Das habe ich nicht alleine bestätigt bekommen, das haben viele andere auch geschrieben. Und die stimmen denen zu. Ja, dieser Choleriker, wisst ihr, wie er cholerisch einmal aufgetreten ist? Wo? Ja, in einer Kirchengemeinde. Ne? Da sollte er zum zweiten Mal auf den Weg gehen und er sollten ihm Barnabas mitschicken. Er hat gesagt, nee, Johannes mitschicken. Er hat gesagt, Johannes? Niemals. Warum nicht? Ja, er hat uns damals verlassen. Er ist kein zuverlässiger Mann. Merkt ihr, wie cholerisch der Typ auftritt? Und was? Das ist der erste Streit. Der tut mir weh. Das, was dort geschrieben wird, tut mir echt weh. Warum? Weil hier der Streit entstanden ist. Und ich mag keinen Streit. Aber merkt ihr, dass Gott tatsächlich Leute reserviert, die nicht gedacht haben, überhaupt Christ zu sein? Habt ihr solche Geschichten gelesen? Ich habe. Die haben Gott und alles in der Welt abgelehnt. Aber Gott hat sie getroffen. Und als sie getroffen wurden, waren sie alle Reservierte. Und sie haben dann wirklich so verteidigt Gottes Wort und das, was Gott gesagt hat, bis zum Tod. Und ich wünschte, dass wir heute Morgen die Leute sind, die Gott für sein Werk reserviert hat. Wie dieses unbedeutende Tier, auf den kein Mensch gesessen hat. Der erste Punkt ist, welcher gewesen? Gott, wenn er was sagt, ist nicht das, was er sagt, ist nie rhetorisch gemeint. Es ist immer jetzt und immer in deine Situation gemeint. Das zweite, Gottes Wort vergeht nicht. Und dieses Zeugnis, dieses Beispiel, prophetisches Wort ist einmal ausgesprochen und wurde 100% ganz genau erfüllt. Und der dritte Punkt, der reservierte Esel, der gefällt mir sehr. Und ich hoffe, dass wir diesem Beispiel folgen, wenn Jesus uns ruft, dass wir wirklich reservierte Menschen werden, nur allein für Jesus bestimmt. Amen.